Ich habe hier aus dem Auto einige Bücher mitgebracht, die ich für die Universität Köln hatte. Aber heute Morgen haben wir ziemlich eine Dosierung gehabt. Hier habe ich die Naturwissenschaften kennen keine Evolution, die dritte ergänzte Auflage, kostet 19 Mark hier, gell? Und da habe ich hier einige, die schon 4 Monate vergriffen sind, wird jetzt neu kommen, worum es Gottes zu. Lesen Sie mit mir aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2. Also wurden vollendet der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk. Ich finde da, wenn Gott immer redet vom 7. Tag und von 6 Tagen, dann meint es nicht. Denn diese ganzen 2 Kapitel sind voll von Ausdrücken, Abend und Morgen. Aus dem Abend und Morgen wurde der sechste Tag und so. Und am 7. Tag vollendete er sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und dann kommt es noch einmal. Die Wiederholungen dieser Dinge sind oft langweilig, bis man merkt, wie eindringlich Gott redet. Er ruhte am 7. Tag, er machte sein Werk fertig am 7. Tag. Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm hat Gott geruht von all seinem Werk, das er geschaffen und vollbracht hat. Und dann kommt Vers 4, und das ist eine andere Quelle des Schöpfungsberichtes, den Mose benutzt hat. Und da gibt er das bekannt, ein Altertumswerk bekannt, wo er seine Information hergenommen hat. Und hier ist der Titel seiner Information. Sie werden alle Wiseman gelesen haben auf diesem Gebet. Wiseman ist der Beste, P.J. Wiseman. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Das ist der Titel des Werkes. Zur Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch gab es kein Gesträuch des Feldes auf Erden, noch wuchs kein Kraut auf dem Felde, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf die Erde, und es war kein Mensch da, den Boden zu bebauen. Ein Wasserschwall aber brach hervor aus der Erde und tränkte alles Land. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus der Erde, vom Ackerboden. Also er sagt nicht vom Erde, vom Materie allein, sondern vom Ackerboden. Nun, wenn wir hervorgegangen sind aus dem Leib eines Tieres, also wenn wir gemeinsame Vorfahren haben mit den Affen, Gott sagt, er habe uns aus Ackerboden gemacht. Und er sagt, wenn wir sterben, dann gehen wir zurück zu Ackerboden. Ich glaube, stimmt. Nun, wenn die theistische Evolution richtig wäre, wenn Gott diese Methode, die Methode der theistischen Evolution, wenn Evolution die Methode Gottes darstellt, wenn der Mensch aus Ackerboden gebaut worden ist und wenn er stirbt, geht er zurück zum Ackerboden, heißt das, dass ich aus einem Affenleib oder Vorfahren eines Affens hervorgekommen bin und deshalb, weil das Wort 2-mal in einem Satz vorkommt, Ackerboden, wenn ich sterbe, gehe ich zurück zum Ackerboden, das heißt, dass ich zurückgehe zu einem Vorfahren eines Affen. Mein Ackerboden kommt im gleichen Satz vor, man darf ein Wort in einem Satz nicht zweierlei benutzen, sonst ist man etymologisch vollkommen chaotisch. Also wenn wir, ich sage nichts von den Tatsachen natürlich. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde, vom Ackerboden, und hauchte ihm Lebensodem in die Nase. Und so ward der Mensch ein lebendes Wesen. Nun, da pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen da rein, den er gebildet hat. Einzahl oder Mehrzahl? Gott setzte den Menschen. Wer war denn das? Adam. Also Sie wissen, dass die theistischen Evolutionen, besonders Professor Urbach, sagt, dass Gott ein Wesen, das kein Mensch war, mit dem weiblichen Wesen ins Acker, in den Garten gesetzt hat, ihn zu schützen vor all den verderblichen Einflüssen der Erde umsehen, der Welt umsehen. Gott sagt, dass zuerst im Garten Adam allein war, der Mann, und dass die Frau aus ihm kam. Nun, wenn die Frau von dem Mann geboren wurde, wissen wir, dass alle Männer und alle Frauen von Frauen kommen jetzt. Da sagt Paulus im Römerbrief, der Mensch, der Mann ist durch die Frau, aber der Mann ist durch die Frau und die Frau aber kam durch den Mann, dessen Ausgleich ist. Nun, wie kann das geschehen sein, wenn der Mensch ursprünglich von Adam aus einem Tierleib kam, also aus Geschlecht? Wenn wir geboren wurden von Wesen, die halb Menschen und halb Affen waren, und dann kam Gott und er wählte sie, und zwar wie Professor Rohrbach sagt, und auch andere, dann heißt das, dass die Urmenschen im Garten zuerst ein Pärchen waren. Und dann, dass sie, zweitens, dass sie aus Geschlecht, aus einer Gebärmutter kamen. Gott sagt nie, nirgendwo, dass Adam aus einer Gebärmutter kam. Und da ist ein Bruch in dem ganzen Wesen der Biologie. Ein Mensch wurde direkt aus Materie ohne Geschlecht vegetativ gebaut. So heißt es in der Bibel. Nun, die theistischen Evolutionisten sagen ganz klar, dass der Mensch, die menschliche Spezies, aus Tierspezies, sagen die theistischen Evolutionisten, hervorgegangen ist durch das normale Verfahren des Geschlechtes. Die Bibel ist entschieden dagegen. Die Bibel sagt, Spezies sind konstant und Spezies fingen direkt an, ohne Geschlecht, aus der Materie, durch die Befruchtung der Materie durch Geist. Nichts anderes. Also Know-how, Intelligenz. Lesen wir das weiter, das geht auch weiter, der Gedanke. Da pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen da rein, den er gebildet hat. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde wachsen, lieblich anzusehen, gut zu essen. Den Baum des Lebens mitten im Garten, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es entspringt aber ein Strom in Eden, den Garten zu bewässern, und von dir da aus teilt sich in vier Arme. Der erste heißt Pison, ist, wo das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist, und das Gold jenes Landes ist köstlich. Da findet man auch das Bdellionharz und den Edelstein Soham. Der zweite Fluss heißt Gihon, das ist der, welches das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Fluss heißt Hiddekel, das ist Tigris, das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Fluss ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Nun, diese vier Flüsse, natürlich haben sich geändert durch die Sintflut. Die ganze Topographie des Landes ist anders geworden. Aber die Reste sind da. Tigris und Euphrat sind noch da. Man sieht diese Reste von den Flüssen, auch die Flüsse vom Rhein unter der Nordsee, ist heute sehr wohl bekannt. Der Rhein ging nicht in die Nordsee vor Jahren, vor der Sintflut, sondern wir wissen, wo das hingeht. Durch ganz England sieht man die Überreste von dem Ufer, von dem Bett des Rheines. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem darfst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, musst du sterben. Also Erkenntnis vom Guten und Bösen, insoweit sie kam, dass man das Böse wählte, dann würde seine Verbindung des Geistes mit Gott aufhören. Er würde geistlich, innerlich sterben und auch körperlich mit der Zeit. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Also das ist ein ergänzender Bericht von dem ersten Bericht. Und viele sagen deshalb, es gäbe zwei Schöpfungsberichte.
Also es gibt nur zwei Schöpfungsberichte, insoweit dass es vier Evangelien gibt. Aber es gibt nur einen Herrn, der die Evangelien, der in den Evangelien beschrieben wurde. Und hier gibt es einen Schöpfungsbericht, aber das erste Kapitel gibt die generellen Züge chronologisch. Und hier in dem zweiten Bericht bekommen wir die näheren Details über die Entstehung der menschlichen Art. Also die Details sind nicht im ersten Bericht, nur chronologisch, zeitlich. Im zweiten Bericht finden wir es speziesmäßig. Nun, sie sagen, oh, die sind verschieden, ich war aus verschiedenen Quellen. Das stimmt nicht. Was es bedeutet, ist, dass eine Quelle eine Seite beschreibt und eine andere Quelle eine andere Seite. Und da muss man nur erkennen, was ist der Zweck des ersten Berichtes. Das ist der Zweck, dass die Wissenschaftler weiß, welche Reihenfolge da war. Und dann zweitens, dass wir wissen, in dem zweiten Bericht, dass wir wissen, wie die Menschen tatsächlich entstanden. Und sie entstanden nicht aus Geschlecht. Das ist das Bahnbrechende, dass der Ursprung der Spezies, der menschlichen Spezies, nicht geschlechtlich ist. Denn Geschlecht ändert die Spezies nicht. Und hier haben wir eine Fülle von Geschlechten, Spezies, beschrieben von Kapitel 1, ohne Erklärung. Und jetzt haben wir das zweite Kapitel, wie die menschliche Spezies biologisch entstanden ist, und wir können von da aus etwas schließen über die Entstehung der biologischen Spezies, auch der Tiere. Denn die Prinzipien sind gleich. Jemand sagt, ja, ja, also Gott hat manche tierischen Faktoren, haben Sie gehört, letzte Woche, nicht wahr, in den Menschen. Nun, das bedeutet dies und jenes. Es bedeutet nur, dass Gottes Gedanken nach Prinzipien arbeiten, die so sind wie Bachs Fugen. Sie kennen Variationen zu einem Thema, nicht wahr, Bach? Nun, nicht wahr, man findet das gleiche Thema, aber allerlei Variationen. Das Thema der Biologie, dass ich Kartoffeln verdaue, nicht wahr, und daraus Gedanken schaffe, ist das gleiche beim Frosch wie bei mir. Das gleiche bei diesen Orchideen, die Tiere fressen, wie bei mir. Die Idee ist gleich. Und das ist sehr, sehr stark zum Ausdruck gebracht. Sehr, sehr stark zum Ausdruck gebracht in Bezug auf das Wesen des genetischen Codes. Der genetische Code ist gleich in einem Frosch, die Sprache, wie in einem Krokodil, wie in einem Affen und wie in Ihnen. Die Sprache ist gleich. Die Information ist verschieden. Aber die Sprache, bis mit kleinen Variationen, ist bis hinunter zu den Viren gleich. Alles, was das zeigt, ist, dass die Information dieser Sprache aus der gleichen Gedankenquelle kam. Nichts anderes. Und das findet man hier in diesem zweiten Kapitel. Im ersten Kapitel nicht erwähnt. Das zweite Kapitel beleuchtet das. Ja, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Und Gott, der Herr, sprach, 18, ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also, er fing allein an. Und das hat biologisch auch seine Gründe, dass es gerade das Männchen war und nicht das Weibchen. Biologisch können wir das verstehen, denn das Männchen hat die Chromosomen 46. Und in einem Paar ist XY. All die Männer hier haben XY. Und all die Damen hier haben XX. Nun, man kann eine Frau von einem Mann genetisch ableiten. Alles, was man tut, ist Y vernichten. Und X wird sich automatisch verdoppeln. Und da hat man eine Frau. Aber man könnte nicht von XX anfangen und dann zu einem Mann gehen, weil Y eine neue Konfiguration ist. Deshalb muss eine neue Schöpfung haben. Aber in dem Mann braucht man nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dem, was vorhanden ist, zu streichen. Und da hat man die Frauen. X, X. Meine, diese Reihenfolgen, als ich sie studierte, als der genetische Code entwickelt wurde, die haben mich kolossal gestärkt im Glauben. Wenn Sie andere Religionen angucken, wie die Muslimreligion zum Beispiel, wenn es zu sowas kommt, ist Mohammed absolut, total verloren, er schwimmt. Er sagt, dass der Mensch und die Frau aus einem Blutklumpen, aus einem roten Körperchen gemacht wurden. Und gerade die roten Körperchen haben keine Genetik mehr drin. Gerade das. Und da hat er eben gerade seinen Fehler gemacht. Aber nicht die Bibel. Gerade diese Dinge sind mir klar geworden, als ich in der Türkei war und mich sehr genau befasste mit dem Koran. Kleine Details wie diese zeigen, wie das Wort Gottes, Strichlein und Pünktlein, die werden nicht vergehen. Liebe vergeht Himmel und Erde, denn Himmel und Erde kommen aus dem Wort Gottes. Und hier haben wir es. Alles, was wir brauchen zu wissen, ist da drin. Und wenn Sie sehen, dass Menschen versuchen, ihre eigenen Religionen zu machen, wie ganz bestimmt der Fall ist, bei Mohammed, er wusste durch Hörensagen von den Christen dort, in der Wüste, dort, wo er wohnte, er wusste vom Hörensagen, was inhaltlich ist von Leuten, die die Bibel erzählt haben, aber die Details kannte er nicht. Und wo die Details sind, da ist er total verloren. Nehmen Sie Isaac und Esau und Jakob. Er verwechselt sie immer, wie man das tut, wenn man es nur erzählt. Und er hat nur vom Erzählen gekommen. Da kommen wir zurück. Und das ist wie Gold. Und das andere ist wie vergoldet. Nicht wahr? Das ist der Unterschied. Ich sage das nicht böse. Es ist einfach so. Da bildet Gott der Herr aus der Erde. Hier kommt es wieder zurück. Wie werden die Tiere gebaut? Hier sind die biologischen Details. Wie werden die Tiere gebaut? Aus was? Geschlecht? Oder was? Was ist Gottes Methode, die Tiere zu bauen? Bitte schön. Ja, genau das gleiche wie bei Menschen. Ist es aus Geschlecht? Ist das Programm, das genetische Programm, wird das geschlechtlich weitergegeben oder ist es direkt schöpferisch? Direkt schöpferisch ist es. Also wenn Gott, der Herr, die Menschen aus Ackerboden machte und machte die Tiere auch aus Ackerboden, die Vögel des Himmels, und brachte sie zum Menschen, die sind alle vegetativ gebaut worden. Sie wissen, was vegetativ gebaut. Das heißt, durch ageschlechtliche Methoden. Das ist Gottes schöpferische Methode. Genau wie Saul Spiegelman den Virus gebaut hat, ohne Geschlecht. Genau das gleiche Prinzip. Wie hat er es gebaut? Ackerboden, Materie, plus Energie, plus Zeit, plus Know-how. Alles gemacht. Und so sind alle Tiere, all die Spezies, in dieser zweiten Seite des Genesis-Berichtes, die sind so gebaut worden. Sagt ausdrücklich, dass es nicht Geschlecht war. Darwin und die theistischen Evolutionisten sagen, es war alles aus Geschlecht. Ein Geschlechtsverfahren führte langsam mit der Zeit zu einer anderen Spezies. Aber alles integral gekoppelt mit Geschlecht. Das ist nicht die Bibel. Und deshalb können solche Leute, wenn man sie konfrontiert mit der Biologie, sie können nicht antworten. Nun, es ist keine Sache zum Zanken. Es ist einfach eine Sache, dass man sagt, mein Wort ist mein Wort. Und es stellt eine gebrochene Haltung zu Gottes Wort, an theistische Evolution zu glauben. Weil die theistische Evolution meint, dass alle Spezies, auch die menschliche Spezies, aus Geschlechtsverfahren hervorgegangen sind. Die Geschlechtsverfahren sind nur da, dass es Variation in der Spezies gibt. Darf ich das nochmal sagen? Die Geschlechtsverfahren sind da, dass es Variation, dass wir nicht alle gleich sind, innerhalb der Spezies. Sie sind nicht alle gleich, aber sind alle die gleiche Spezies, nicht wahr? Es ist das Geschlechtsverfahren, wird aus mir keinen Engel produzieren und auch keinen Affen produzieren. Ich verfahre nach dem Geschlecht innerhalb meiner Art, meiner Gattung. Um eine Spezies zu machen, nimmt man Geschlecht nicht zur Hand. Das Geschlecht ist da für eine fertige Spezies, um Variabilität innerhalb der Spezies möglich zu machen. Sonst würden wir alle geklont sein. Sie wissen, dass man den Menschen theoretisch, die Tiere, die Mäuse, und man macht es jetzt mit Kaninchen, da sind und man kann sie klonen. Ich gehe darauf ein, auf das in einer Minute ein. Aber es gibt absolut keine Variation, die sind alle gleich wie Zwillinge. Hier haben wir die Möglichkeit, einer fertigen Spezies, Variation innerhalb der Spezies, durch dieses Verfahren, Ackerboden plus Geist. Die Spezies, wenn sie einmal da ist, durch Geschlecht, gibt Variation. Ist es gut? Haben Sie Fragen? Ah, ist das Chinesisch, was Sie gesagt haben? Ich muss Sie genau angucken, da werde ich sehen, ob ich durchgedrungen habe. Haben Sie kapiert, was ich sagen will? Haben Sie verstanden? Ja.
Wie ist das mit der Chromosomenanzahl bei den Menschen? Also ich habe
schon 46 Chromosomen.
Das ist wie bei, also praktisch bei den Menschen.
Wie? Sie haben 46, sonst macht zählen, wissen Sie? Schaben Sie ein bisschen von der Nase aus und tun Sie es unter ein Elektronenmikroskop, bitte?
Ich habe Menschenaffen
genommen. Menschenaffen, die haben verschiedene Arten. Einige haben bedeutend mehr als wir. Es gibt verschiedene Affenarten, die über 60 haben. Bei den Menschen ist es, es sei denn, dass man krankhaft ist und ein doppeltes Chromosom hat. Das kommt vor. Zum Beispiel doppeltes Y kann Abarten von Menschen machen, aber das ist ein Fehler in der Replikation. Aber die Affen haben nicht weniger als wir, die haben mehr. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Also wir haben gelernt, ich hätte gesagt, wenn ich mich erinnern kann, man kann doch feststellen, dass vom Paradiese der Strom Euphrat.
Ja.
Wir haben gelernt, dass das Paradiesische nicht mehr, kann man nicht mehr feststellen. Also,
das ist ja, es ist mir egal, was Sie gelernt haben, es tut mir sehr leid. Was aber. Meine Frau sagt, du darfst nicht so grob sein. Aber. Ich bin in Wirklichkeit nicht grob. Sie wissen, wenn ich so lache und sowas sage, ist nicht grob gemeint. Aber ich glaube, dass die Überreste des Bewässerungssystems doch die Sintflut überstanden haben. Denn die gleichen Namen sind da, nicht wahr? In zwei Fällen. Die anderen Flüsse sind weg. Also eine Halbwahrheit haben Sie gelernt. Dass die Hälfte des Systems ist geblieben. In der Nähe, wir wissen nicht wo. Da in der Nähe war es. Ja, die Wissenschaft argumentiert mit dem nicht mehr. Früher hat man gemeint, Afrika sei der Herz des Übels des Menschen, nicht wahr? Aber man glaubt das heute nicht mehr. Ist noch etwas. Ich habe zwei Sachen mit Ihnen zu machen heute Nachmittag. Ich sage es, was es ist, dann komme ich zu Ihrer Frage. Zwei Sachen. Ich will Ihnen jetzt sagen, auf eine Art und Weise, die Sie nie vergessen. Das will ich tun. Sehen Sie, ich habe hohe Ansprüche heute Nachmittag. Wir haben sehr gut gegessen in der Pilgerruhe. Und jetzt kommt das alles zum Vorschein. Eine Maschine, um aus Kartoffeln, ach, Kartoffeln habe ich nicht gehabt, aber Fleisch war es, Gedanken zu machen. Nun, die Gedanken werden geleitet, die werden energetisiert durch Kartoffeln, nicht wahr? Aber die Gedanken aus dem Wort Gottes sind ewig, ne? Unbedingt. Nicht Spaß mit dem jetzt. Ah, das war das Erste, was ich sagen wollte. Wie eine Spezies wirklich entsteht. Und ich will Ihnen beweisen, dass Darwins Origin of Species, Ursprung der Arten, absolut, total, bis in den Grund widerlegt worden ist. Das ist, was ich zeigen will. Und zweitens will ich Ihnen zeigen, wie Eva wirklich entstand. Und das, etwas Zeit in Anspruch. In Anspruch.
Schreibe ich das auf. Können Sie das alle lesen? Und das zweite ist also, schreibt sie auf, dass ich nicht abgeleitet werde durch ihre leuchtenden Gesichter.
Aber zuerst haben Sie Fragen, ja, Sie hatten eine.
Ja, ich wollte fragen, auf welche Zeit sind die Fossilien datiert?
Ja, es gibt Fossilien, die angeblich sehr alt sind, 500 Millionen Jahre, und einige, die sehr jung sind. Also, gibt man ja zu.
Finden Sie das auch auf die Sintflut zurück, zum größten Teil, also die älteren?
Offenbar, offenbar.
Und wie stehen Sie zu der Theorie da zwischen Genesis 1,1 und 1,2?
Das ist eine zweite Frage.
Ja, das ist eine zweite Frage.
Ja. Wir haben geschummelt, zwei auf einmal.
Aber ich stelle sie trotzdem.
Ja, Sie dürfen es auch, ich bin gar nicht böse. Sowas. Aber wenn jemand schummelt, dann sagt es auch nicht, wahr? Nun, sehr viele Fossilien, man kann sie überall sehen, im Mittelmeer und auch teilweise in den Kohlen, wie nennen Sie sie, Flözen?
Ja.
Sieht man, dass Tiere gestorben sind und fossiliert worden sind, während sie einander auffraßen. Man sieht, wie ein Fisch einen anderen schon im Mund hat und halb runtergeschluckt. Tausende findet man so, sie sind im Augenblick getötet worden. Nehmen Sie zum Beispiel die Mammute in Sibirien. Man hat die kleinen Kälber von den Mammuten gefunden und sie haben die Blumen, die sie gefressen haben, noch im Bauch. Graben worden sind Löwen mit Tigern, mit Kühen, mit Mammuten, mit allerlei Tieren. Alle übereinander, ineinander und zu Zehntausenden begraben worden. Nun, wo findet man, dass die Löwen zusammenleben mit den Kühen und mit anderen Arten? Sie fressen sich gegenseitig auf. Kaninchen, all solches Zeug, alles durcheinander, alle Spezies, die man sich nur wünschen kann. Offenbar sind sie in diese Höhlen gekommen, in höchster Flucht. Und wenn die Tiere auf der Flucht sind, dann vergessen sie sich gegenseitig aufzufressen. Offenbar geschah das sehr plötzlich. Das beste Buch auf diesem Gebiet, das ich kenne, mit schönen Bildern, ist das Buch von Scheven. Haben Sie es alle gelesen? Haben Sie es nicht gelesen? Es ist in Worten Wissen, glaube ich, das vierte oder das fünfte Buch. Sehr gute Bilder sind da von den Fossilien, auch von deutschen Flözen sind es. Sehr nette. Scheven, wie heißt das? Ist es Worten Wissen Band 2, ja. Ein ganz gutes Buch.